Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich auch an diesem Freitag, dem 19. Oktober 2024. Freitag, das ist die Brücke ins Wochenende und da ereilen, da befallen mich jeweils metaphysisch-theologische Gedanken. Ich lasse dann auch meinen Blick zuweilen schweifen, etwas in die himmlischen, in die stellaren Bezüge und sinne nach der schieren Unendlichkeit und Ewigkeit, in die wir Menschen ja uns hineingestellt sehen, in unserer durchschlagenden Winzigkeit. Das ist ja immer wieder ein hochfaszinierender Kontrast, der Mensch in seiner ganzen Kleinheit, in seiner Beschränktheit, auch in seiner Unfähigkeit, dieses Rätsel jeweils zu begreifen, kann es zumindest erfühlen, erahnen oder eine gewisse Intuition dafür entwickeln, nicht irgendein überlegenes Wissen. Da sind wir eben im Bereich des Glaubens. Glauben ist das Vertrauen auf das, was man nicht verstehen kann. Gewissermaßen das Vertrauen auf die Urtatsache, dass das Leben siegt und nicht die Finsternis, nicht der Tod. Das ist gewissermaßen das urreligiöse Optimismusgefühl, die Zuversicht, die qualifizierte Zuversicht, die einen, zumindest beobachte ich das bei mir, die einen befallen kann, wenn man da etwas über den Bezug der eigenen beschränkten irdischen Existenz hinausblickt. Gleichzeitig aber, und das ist eben auch wieder faszinierend, diese Spannung zwischen dem Unendlichen und dem Beschränkten, gleichzeitig meldet sich natürlich die Bodenstation des Lebens zurück. Nicht nur in Gestalt unserer Ehefrauen, die uns daran erinnern, dass man als Mann nicht einfach nur romantisch diesen theologischen Ausschweifungen nachträumen sollte, dass es da eben auch noch ein Leben gibt, das es zu bewältigen gilt. Nein, die Bodenstation des Lebens, der Realismus, die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, wie wir sie zum Teil auch beeinflussen können, dieses Spannungsverhältnis und eben damit verbunden eben auch immer wieder die Frage, wie wir uns selber in diesen Bezügen, in diesem Zwiespalt definieren, wie wir uns da zurechtfinden. Und ich habe das Ziel bei Weltwoche Daily, auch immer wieder solche Fragestellungen einzufangen und etwas über die Prosa, über das Nachrichtengeröll hinaus sie zu inspirieren zu solchen philosophischen Fragestellungen. Ich hoffe, das ist für Sie keine Behelligung. Auf jeden Fall ist es für mich immer wieder hochinteressant, diese kleinen Bergtouren des Geistes zu unternehmen. Und ja, diese einführenden Gedanken waren jetzt eigentlich nicht geplant, aber sie haben mich gewissermaßen spontan ergriffen beim Einstieg zu dieser Sendung, die ich eigentlich ganz anders eröffnen wollte, nämlich mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Und ich werde sofort hier meiner Pflicht Genüge tun. Das andauernde Gehen auf harten und flachen Böden verursacht häufig Schmerzen. Das ist eben die Bodenständigkeit. Das ist der Rückruf sozusagen in die Erdverbundenheit. Herkömmliche Schuhe belasten dabei Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Auch Rücken- und Knieschmerzen oder Beschwerden an der Achillessehne können durch das falsche Schuhwerk entstehen. Stellen Sie sich nun vor, jeder Schritt fühle sich an wie ein Spaziergang auf einem weich elastischen Untergrund. Mit Kibun-Schuhen ist das möglich. Entwickelt in der Schweiz, sorgt die innovative Luftkissensohle dafür, dass Ihre Gelenke entlastet und Schmerzen beim Gehen oder Stehen reduziert werden. Inspiriert von den weichen Reisfeldern Südkoreas, vereint Kibun Komfort und schweizerische Qualität. Gönnen Sie sich Leichtigkeit bei jedem Schritt. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh finden Sie unter www.kibun.swiss, www.kibun.swiss, Kibun mit Y, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss ja die heutige Sendung etwas früher aufzeichnen aufgrund einer Auslandreise und ich kann Ihnen sagen, unsere Veranstaltung mit Ungarns Premierminister Viktor Orban und Gerhard Schröder, dem früheren deutschen Bundeskanzler, ist bei Aufzeichnung dieser Sendung schon nahezu voll besetzt. Nur noch ganz wenige Tickets sind da erhältlich, obwohl wir inzwischen die Kapazität ausgebaut, natürlich immer noch im Rahmen der feuerpolizeilichen Bestimmungen erweitert haben. Großes Interesse an dem Podiumsgespräch, das ich moderieren darf. Weltwoche und Tour Frieden in Europa, Viktor Orban, Gerhard Schröder in Wien. Die Weltwoche eben tatsächlich ihrem Namen gerecht werden. Das wunderbare Wien, auch eine Stadt, die von der Ewigkeit geküsst scheint, die in diesem Ewigkeitszauber leuchtet und fasziniert. Auch neutrales Territorium, das gefällt uns Schweizern, mir natürlich ganz besonders. Und das ist ein idealer Ort, um hier über Frieden in Europa zu sprechen, über die Geopolitik, über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, über die merkwürdige Formschwäche, die wir da in der EU zu beobachten scheinen. Wie weiter mit Russland, wie weiter mit China und was sagen diese so erfahrenen Politiker zu diesen Fragen, die uns ja auch unter den Nägeln brennen. Viktor Orban, der Friedensoffensivstürmer, könnte man sagen, mit Bezug auf seine frühere fußballerische Laufbahn. Gerhard Schröder übrigens auch mal Fußballer, sehr erfolgreich, ebenfalls unterwegs als Junior. Und ja, der frühere Bundeskanzler natürlich mit seiner Erfahrung, mit seinem Resonanzkörper, den er da gewissermaßen historisch überblickt und den er da auch einbringen wird an dieser Diskussionsveranstaltung. Sophiensäle in Wien. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch kein Inserat geschaltet, das ist hier noch gar nicht öffentlich gemacht worden. Ich habe das einfach in meinem Sendung gestern, habe ich das Ihnen dargelegt und ein Interesse, mit dem wir also in dieser Geballtheit nicht gerechnet haben, da unsere Geräte haben nur noch gepiepst vor lauter Eingang der E-Mails. Jetzt bitte ich alle, die sich angemeldet haben, um etwas Geduld. Wird natürlich alles berücksichtigt nach der Reihenfolge des Eingangs. Wir müssen aber aus Sicherheitsgründen, weil man natürlich einen reibungslosen Ablauf hier gewährleisten muss, und es gibt halt immer auch Störer, die sich da einschleichen wollen, das müssen wir sehr sorgfältig prüfen. Wir werden hier eine entsprechende Analyse noch durchführen und dann sobald wie möglich Ihnen bestätigen. Wir werden Sie danach informieren und nehmen Sie dann auf jeden Fall, wenn Sie an die Veranstaltung kommen, diese Bestätigung mit und auch ein Ausweispapier, damit wir sehen können, dass hier auch tatsächlich die richtige Person, die sich angemeldet, registriert hat, auch auftaucht an jenem Donnerstag, dem 31. Oktober. Ich freue mich enorm und das sind eben Diskussionen, die faszinierend sind und die ja in anderen Medien gar nicht mehr stattfinden. Dabei hätten wir doch als Journalisten die Freiheit, eben wirklich mit allen zu reden. Aber leider im Zeitalter der Brandmauern und der Bezichtigungen ist das zum Teil nicht mehr der Fall. Großes Thema in den Medien bleibt die Migration und hier zeigt sich eine interessante Schubumkehr. Die Medien haben ja über Jahrzehnte hinweg dieses Thema Migration in den Giftschrank des Populismus, des Rechtsextremismus gestellt. Man hat das nicht mal mit der Feuerzange angefasst, man hat sich über alle lustig gemacht, man hat alle angeschwärzt, man hat alle zu Kriminellen gestempelt, die auf diese Probleme der Migration hinweisen. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern in der Schweiz zum Teil schon seit den 90er Jahren. Die Politik hat nichts gemacht, man hat die Ohren auf Durchzug gestellt, man hat sich blind geschaltet, man ist hier einfach weitergegangen, hat eine völlig verantwortungslose Migrationspolitik gemacht. Warum? Um in den Medien gut dazustehen, um den Gutmenschen rauszuhängen. Es hat einen gar nicht interessiert, wie dann die Konsequenzen sind. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Die Zahlen sind so krass, auch die Folgen, Kriminalität, soziale Überlastung, Infrastrukturen, das Chaos, dass man hier Migration und Asyl in den gleichen Topf wirft. Und dieses Thema ist jetzt wirklich auch in den Medien an der Spitze der Agenda angelangt. Allerdings tun die Journalisten jetzt so, als hätten sie nie etwas anderes gemacht, Zeit ihres Berufslebens, als vor dieser schrankenlosen Migration zu warnen. Das ist natürlich etwas peinlich, ist auch etwas lächerlich, aber ich glaube, man darf da nicht zu moralisierend sein. Das ist einfach die menschliche Natur, dass man, und vor allem auch die journalistische Natur, das gilt auch für mich, dass man manchmal, ohne es zu merken vielleicht sogar, umschaltet und das Hirn passt sich einer neuen Gegebenheit, einer neuen Wirklichkeit an. Zu reden gibt natürlich jetzt auch der neue Asylchef in der Schweiz, von dem man sich Verbesserungen erwartet. Da gibt es natürlich Fragezeichen, denn der Mann kommt aus der gleichen Partei wie Asylminister Jans, ein Sozialdemokrat, Und ich habe so viele Personalrochaden da gesehen und die SP ist nun eine jener Parteien, die eben diese Massenzuwanderung geradezu aktiv betrieben hat. Ob nun ein SP-Mann, also ein Parteikollege des zuständigen Justizministers hier Abhilfe schafft oder ob wir dann nicht einfach so Häferli, so Deckerli haben, Vetterli-Wirtschaft, Kollegenwirtschaft. Das werden wir jetzt sehen. Die NZZ auch. Deutschland betreibt eine Asylpolitik gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung. Ja, wunderbar. Die Kollegen haben es jetzt also auch schon gemerkt und knien sich da rein über Jahre hinweg, als man das vielleicht noch verhindern hätte können. Vieles von dem, was uns heute zu schaffen macht, da war von diesen Medien wenig zu sehen. Dann das Institut, das Luzerner Institut für Wirtschaftspolitik hat eine ganz interessante Statistik, eine ganz interessante Ermittlung hier öffentlich gemacht, nämlich, dass der Schweizerische Bund, der Staat, bessere Löhne zahlt als die Privatwirtschaft. Und das ist natürlich ein Skandal. Früher war ein Job beim Staat prestigiös, er war krisensicher, du wurdest nicht sofort entlassen, aber die Privatwirtschaft zahlte besser. Mittlerweile, und das ist eben Sinnbild des Sozialismus, des Etatismus, den wir in der Schweiz eben auch haben, dieses groteske Wachstum der Staatsquote über die letzten 30 Jahre, das ist fürchterlich. In den 90er Jahren hatten wir unter den OECD-Ländern hinter Japan, glaube ich, weltweit das größte Wachstum der Staatsquote. Also der Staat frisst auch bei uns immer mehr in sich hinein und er tut das auch durch eine Personaloffensive, durch eine Personalexplosion, weil er dann eben auch noch, wie wir jetzt erfahren, höhere, bessere Löhne zahlt. Zum Beispiel Juristen und Laboranten verdienen besser in der Verwaltung, aber es gibt noch viele andere Stellen und Branchen, die in der Verwaltung besser verdienen. Jetzt heißt es, wolle da der Staat wolle Bundesbern Gegensteuer geben. Das wollen wir zuerst noch sehen. Dann der Tagesanzeiger setzt sich auseinander mit den Verhandlungen der Schweiz und der Europäischen Union. Und da finde ich einfach der Ton interessant. Da finde ich den Ton interessant, den der Journalist hier Stefan Israel anschlägt. Ein Lehrstück, wie man es nicht machen sollte, während sich die Verhandlungen im Klein-Klein verlieren, haben sich die Gegner eines EU-Deals längst in Stellung gebracht und man müsse jetzt besser kommunizieren. Diese hilflosen, oberflächlichen Analysen und auch die Überheblichkeit kommt da der Journalisten zum Ausdruck. Im Klein-Klein verlieren. Was heißt ein Klein-Klein verlieren? Wir haben jetzt einfach eine Diskussion in der Schweiz, was diese institutionellen Verträge bringen und was sie nicht bringen, wo ihre Gefahren liegen. Das ist eine Frage der Fakten, eine Frage des Klein-Klein. Der Teufel steckt eben oft im Detail. Und da merken Sie eben, dass die Journalisten diese Überfliegermentalität haben. Ja, wir müssen doch über das große Europa, über die Schweiz in diesem großartigen Europa reden. Das ist doch wolkiger Unsinn, der da verbreitet wird. Es geht ums Eingemachte. Es geht zum Beispiel darum, dass die EU an diesen institutionellen Unterjochungsverträgen, Anbindungsverträgen, ein größeres Interesse hat als die Schweiz. Warum? Weil die EU will zwei Dinge. Sie will erstens die Personenfreizügigkeit, dass also beliebig viele EU-Bürger in die Schweiz einwandern können. Das ist aus arbeitstechnischen Gründen wichtig, dass man die hierher bringen kann. Das Interesse der Europäischen Union, sie ist da absolut kompromissunwillig. Und zweitens geht es der EU ums Geld. Sie will einfach die Schweizer Kohle. Das sehen wir bei den Kohäsionszahlungen. Und das ist vermutlich für den Kommentator des Tagesanzeigers das Klein-Klein. Geld, über so etwas redet man nicht. Über Interessen redet man nicht. Doch, man muss darüber reden. Das ist genau das Thema. Und zum Glück haben wir eben jene Skeptiker, die sich jetzt in Stellung bringen, nicht zuletzt die Unternehmer von Compass Europa, Freddy Gantner, der Urs Wittlisbach und der Marcel Erni, die ja ihre Informationstournee da gestartet haben. Der Bund interveniert wegen Bauprojekt von Roger Federer, Luxusresidenz am Zürichsee. Die Behörden haben der Tennislegende womöglich zu Unrecht ein Bootshaus bewilligt. Um Himmels Willen. Dieses BAFU interveniert jetzt Neid und Missgunst gegen Roger Federer und dessen Familie. Man will ihm jetzt ein Bootshaus noch aus Bundesbern hier verbieten. Haben die Bundesberner nichts Besseres zu tun, als da in die Kantone hineinzuregieren und einem Schweizer Tennisstar ein Bootshaus madig zu machen, ihn da zu schikanieren aus Bern. Also hier leitet sich für mich ein Auftrag für den SVP-Bundesrat Albert Rösti ab. Er soll diese BAFU-Neider, diese Neidhammel, die soll er zurückpfeifen. Es ist also ganz übel, was da jetzt läuft. Neidkultur ist da im Gange. Der Bundesrat macht eine Ausnahme bei den Russland-Sanktionen. Zugunsten von Rohstofffirmen, Fragezeichen. Bisher hatte die Schweiz Sanktionspakete der EU weitgehend übernommen. Nun kommt es zum Sonderfall. Die SP bezeichnet den Entscheid des Bundesrats als skandalös. Das Gegenteil ist der Fall. Bravo Bundesrat! Endlich hat man die Kraft, sich aus den Sanktionsklauen der Europäischen Union zu befreien und wieder selber etwas Bewegungsspielraum, etwas Souveränität sich zurückzuerkämpfen. Das ist richtig. Wir sollten sowieso nicht mitmachen bei diesen Sanktionen. Wir sollten aussteigen aus dem Wirtschaftskrieg. Die Medien jubeln, die Journalisten, die Feuilletonisten, sie sind begeistert. Trumps Lehrjahre als Schüler der dreckigen Strategien. The Apprentice. Punk und Neoliberalismus, der Spielfilm von Ali Abbasi, erklärt Donald Trumps Aufstieg im schmierigen New York der 80er Jahre. Ja, eine Politabrechnung, eine filmische Politabrechnung, die, oh Wunder, jetzt gerade noch rechtzeitig herauskommt zum Finish des Wahlkampfs in den USA. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Und der Tagesanzeiger-Kritiker hier, Pascal Blum, jubelt und ist begeistert, dass man diesen schmierigen New Yorker Immobilien-Tycoon hier endlich einmal so richtig vorführt. Ja, das ist eben die sich aufbäumende Kulturszene gegen den unkonventionellen Amerikaner Donald Trump. Da sehen Sie einfach, wo die Medien bzw. wo die Kulturschaffenden und die Feuilletonisten stehen. Eine traurige Meldung zum Schluss. Die Öpfelkammer in der Altstadt schließt. Die Wirte machen den Besitzer der Liegenschaft für den Entscheid mitverantwortlich. Die Öpfelkammer ist mir noch in Erinnerung aus Studienzeiten als wunderbare Kammer, eben als richtige Kammer, als Öpfelkammer mit Holzbänken, langen Bänken und intensiv beschrifteten Wänden. Da geht ein Stück Zürcher Beizenkultur leider unwiederbringlich verloren. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich umgehend zurück und hoffe und erwarte, dass Sie dann auch wieder pünktlich zur Stelle sind. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, melde mich gleich wieder zurück.